Autorität ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Bist du auch dafür dankbar? Autorität ist einfach etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen mit Autorität umgehen. Gott hat einige Autoritäten über uns gestellt und wir alle verstehen, besonders hier in der Gemeinde, dass wir irgendwie mit dieser Autoritäten umgehen müssen. Ich rede oft mit meinen Nachbarn und höre solche Aussagen wie: Nick, pass auf, was du in deinem Garten tust. Du möchtest nicht, dass das Ordnungsamt dich erwischt. Nick, pass auf, was du zu Hause baust. Du möchtest nicht, dass das Bauamt dich erwischt. Nick, pass auf, deine TÜV-Prüfung. Du möchtest nicht, dass die dich erwischen. Und heute, mit den vielen Gesundheitsregeln, höre ich so oft: Pass auf, du möchtest nicht, dass die Ämter dich oder euch erwischen. So ist es in unserem Leben, nicht wahr? Es gibt viele Ämter, es gibt viele Autoritäten, die Gott über uns gestellt hat. Und wir stellen uns die Frage, sind wir auch dankbar dafür? Und die Frage, die wir, oder die Antwort, die wir oft zu dieser Frage haben, ist nein, nicht wirklich. Aber Autorität ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die Beispiele, die ich gerade eben gegeben habe, sind einfach von der Welt. Diese weltlichen Autoritäten, die wir oft sehen und einfach im Leben mit oder mit denen umgehen müssen. Einige Fragen kommen auch häufig vor, wenn wir über Autorität reden. Wer hat eigentlich die Autorität, der wir folgen müssen? Mit so vielen Sachen, die passieren können im Leben, wir stellen diese Frage: Wer hat eigentlich, wer hat tatsächlich die Autorität, der ich folgen muss? Und wer hat diese Autorität gegeben? Ist diese Autorität legitim? Weil in unserem Herzen, wenn wir ehrlich sind, möchten wir so weit wie möglich der Autorität nicht folgen, wenn es geht. Und heute in unserem Text von Markus Evangelium, Kapitel 11, werden wir nochmal die souveräne Autorität Jesu anschauen. Wir werden diese Autorität sehen und dieses Mal mit einem bestimmten Blickwinkel. Ich glaube, hier vorne, als wir durch Markus Evangelium gepredigt haben, ich habe dieses Wort Autorität vielleicht 25 Mal gesagt. Ich schätze nur einfach, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Aber wir reden oft in Markus Evangelium über Jesus Autorität. Und heute möchten wir einen bestimmten Punkt anschauen, wenn es um Jesus Autorität geht. Als Menschen, Autorität ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ständig müssen wir mit Autorität umgehen. Und wir möchten das richtig tun, richtig mit Autorität umgehen, besonders mit der souveränen Autorität Jesu. Und das ist der Punkt der Predigt heute. Wir werden nicht über die weltliche Autoritäten reden, sondern wir werden Jesus anschauen, über ihn reden und von ihm lernen. Markus hilft uns, auch heute in diesem Text, das zu tun, richtig mit der souveränen Autorität Jesu umzugehen, in der uns zeigt, in Markus Evangelium 11, Verse 27 bis 33, wie die Pharisäer nicht richtig mit Autorität umgehen. Sie sind nicht richtig mit dieser Autorität umgegangen und das werden wir anschauen heute Morgen. Und durch das Beispiel von den religiösen Leitern in Markus 11, ab Vers 27, werden wir heute drei gefährliche Dinge anschauen in dieser Predigt. Drei gefährliche Dinge sehen, die wir in unserer Antwort auf die Autorität Christi achten müssen. Drei Dinge, die ich anschauen möchte von diesem Text. Drei Punkte, die wir von dem schlechten Beispiel der religiösen Leiter lernen können. Und ich verstehe, das Wort Dinge ist ziemlich allgemein. Das verstehe ich als Zusammenfassung von den Punkten. Aber jeder Punkt ist eigentlich ein bisschen mehr spezifisch. Wir können den Text jetzt anschauen, Markus 11, Verse 27 bis 33. Hast du eine Bibel dabei? Könntest du bitte diese Bibel aufschlagen? Oder auch heute, viele nutzen ein Bibelsoftwareprogramm. Ich möchte auch, dass ihr den Text mit mir anschaut. Markus 11, Verse 27 bis 33. Wir lesen von der Bibel. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, das heißt Jesus, mit seinen Jüngern. Und sie kamen wieder nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe von Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen von Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Vers 33, und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. In Vers 27 sehen wir, dass sie wiederum nach Jerusalem kamen. Jesus mit seinen Jüngern ist wieder in Jerusalem gegangen. Und für die, die die früheren Predigten von Markus 7 gehört haben, wir kennen diese Geschichte auch. Wir wissen schon, was hier passiert ist. Erinnert ihr euch, was er getan hat, Jesus, das letzte Mal, nur einen Tag vor, als er in Jerusalem war? Er hat den Tempel gereinigt. Ihr kennt diese Geschichte, nicht wahr? Ihr könnt einfach hier im Text, wir sind schon in Markus 11, wir können einfach Markus 11, 15 anschauen, als sie nach Jerusalem kamen, das war am Tag davor. Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Wir haben schon diese Geschichte angeschaut. Wir haben gesehen, was diese Männer, diese Verkäufer, falsch getan hat im Tempel. Wie sie einfach durch diese äußerliche Religion so ausgesehen haben, als ob sie eine echte Beziehung mit Gott gehabt haben. Als ob sie tatsächlich Gott angebetet haben. Aber Jesus hat gesagt, hey, schau mal hier. In der letzten Stelle, alles, was wir sehen hier, wenn es um Anbetung geht, ist einfach äußerlich. Diese Religion, die ich hier im Tempel sehe, hat kein Herz, bringt eigentlich auch keine Frucht hervor. Und Jesus hat gesagt, in dieser Art ist diese Anbetung keine wahre Anbetung. Es geht nicht einfach. Ohne Verbindung, ohne Beziehung mit Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist diese äußerliche Religion wertlos. Und Jesus hat einfach gezeigt, hier in der ersten oder in dieser Stelle, dass es einfach falsch war. Und denkt ihr, dass er durch diese Reinigung des Tempels ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt hat? Denkt ihr, dass einige Jesus angeschaut haben in diesem Moment und gedacht, oh, hier ist Jesus, was macht er jetzt? Etwas anderes, etwas, das wir nicht kennen. Etwas auch mit Mut, müssen wir auch sagen. Und auch die Schriftgelehrten in diesem Moment, als Jesus den Tempel gereinigt hat, laut Vers 18, haben auch bemerkt, dass er etwas anderes tut. Und in Vers 18 von Markus 11 lesen wir, und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Viel Aufmerksamkeit hat Jesus gekriegt durch diese Reinigung. Dann schau mal hier in Vers 27. Jesus ist weg von Jerusalem gegangen, nachdem er den Tempel gereinigt hat. Und jetzt in Vers 27, als er im Tempel herumging, er ist wieder in Jerusalem und er ist wieder beim Tempel. Und er ist wieder da und er geht hin und her und seine Anwesenheit war sehr auffällig in diesem Moment. Und dann sehen wir in Vers 27, dass die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten, die religiösen Leiter, alle, die da waren, traten und sprachen zu ihm, zu Jesus. Die haben ihn gesehen, die haben vielleicht, das steht nicht hier aufgeschrieben, aber die haben vielleicht gesagt, oh, wir müssen sofort darauf reagieren. Wir können nicht einfach Jesus lassen, wieder in den Tempel zu kommen und etwas Komisches zu tun. Wir müssen einfach mit ihm reden. Und sie sprachen zu ihm sofort. Spüren wir in dieser Geschichte die Spannung zwischen den religiösen Leitern und Jesus. Hier haben wir die obersten religiösen Leiter, die sind die regierende Partei. Die sind die politische, religiöse Autorität unter den Juden. Und jetzt gehen sie auf Jesus zu. Und die stellen diese Frage, die wir in Vers 28 sehen. Die schauen ihn an, in den Augen, und die sagen, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Wie kann es sein, dass du, ein normaler Mensch, ohne viele Erfahrung, vielleicht nicht auch so gelernt in der jüdischen Weise, du kommst in den Tempel rein und du machst, was du machst und du sagst, was du sagst und du lehrst, was du lehrst. Wie kann es sein? Wer hat dir diese Autorität gegeben? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Wir als Ecksteiner, besonders als Ecksteiner, wissen, in welcher Vollmacht Jesus das getan hat. Nicht wahr? Und hier, lasst uns Markus Evangelium 1 aufschlagen. Wir werden nicht das Ganze lesen von Markus 1 bis 11. Aber wir haben durch diese Predigtreihe so oft gesehen, dass Jesus eine bestimmte göttliche, souveräne Autorität hat. Und ich werde nur ein paar Stellen nennen, die uns klar und deutlich zeigen durch Markus Evangelium, dass Jesus die Autorität Gottes hat. Er hat Gottes Autorität. Wir können mit Markus 1, Vers 11 beginnen. In der Taufe von Jesus, erinnert ihr euch, für die Ecksteiner, die diese Predigtreihe gehört haben, Jesus ist getauft an dieser Stelle. Und dann, nachdem Jesus getauft ist, hören wir eine Stimme vom Himmel, Vers 11 von Markus 1. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott hat gesprochen, ganz am Anfang des Dienst Jesu, und er hat gesagt, hier ist mein, nicht nur Sohn, sondern geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und dann sofort in Markus Evangelium sehen wir, dass Jesus eine bestimmte Autorität von Gott hat. Vers 24, Markus 1, Vers 24. Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Als Jesus einen Dämon ausgetrieben hat, der Dämon sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Sogar in Markus 1, Vers 24 ist es ganz klar und deutlich für uns aufgeschrieben, der Heilige Gottes. Jesus ist einzigartig. Aber Jesus befahl ihm und sprach, Vers 25, verstumme und fahr aus von ihm. Da zehrte ihn der unreinen Geist hin und her und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Jesus hat Autorität über die Dämonen. Dann können wir auch viele andere Geschichten anschauen, bis zum Kapitel 4. Die Zeit haben wir aber dafür nicht heute. Schauen wir Markus 4, Vers 38 an. Kennt ihr auch diese Geschichte, die wir so oft in der Kinderstunde lehren? Dass Jesus den Sturm stillt. Markus Kapitel 4, eine schöne Geschichte. Eine von meiner Lieblingsgeschichten in Markus Evangelium. Ab Vers 38 in Kapitel 4. Wir schauen Jesus an und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprach zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Vers 39, und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es erstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in großer Furcht und sprachen zueinander. Und hier ist die Frage, die wir anschauen möchten hier an dieser Stelle. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Eine gute Frage, die sie gestellt haben. Und natürlich sehen wir durch diese Frage, dass Jesus etwas anderes ist. Dass Jesus einzigartig ist. Dass Jesus nicht nur eine Autorität über Dämonen hat, Kapitel 1, aber auch hier Kapitel 4, dass er eine bestimmte göttliche, souveräne Autorität hat über die Natur. Und dann kurz danach, Markus 5, meine andere Lieblingsgeschichte von Markus Evangelium, Markus Kapitel 5, sehen wir diese Geschichte von einem Besessenen. Und er hat einfach Dämonen, und wir lesen auch an dieser Stelle, niemand könnte ihn binden. Wir können den Text einfach anschauen, Markus 5, Vers 4. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand könnte ihn bändigen. War unmöglich mit diesem Typ in Markus Kapitel 5. Aber dann in Vers 7, wir sehen, dass dass die Dämonen, die in ihm waren, schrien mit lauter Stimme und sprach, Markus Kapitel 5, Vers 7, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Wieder in Markus 7 gehen. Markus zeigt uns, dass Jesus einzigartig ist. Und durch diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus eine souveräne Autorität hat. Und Vers 15 von Markus Kapitel 5, die anderen Einwohner in dieser Gegend kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzend, bekleidet, vernünftig, und sie fürchteten sich. Jesus hat diese souveräne Autorität. Das wissen wir, nicht wahr? Das haben wir so oft gesagt von vorne hier in der Steingemeinde, durch diese Predigt, durch diese Reihe, durch Markus Evangelium. Jesus hat eine bestimmte Autorität. Wir glauben daran. Aber in dieser Stelle, in Markus 11, kann es sein, vielleicht, dass die religiösen Leiter, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Ältesten, vielleicht haben sie das nicht gehört. Vielleicht haben sie nicht gesehen, dass Jesus diese bestimmte Autorität hat. Vielleicht können wir einfach gnädig sein oder ein bisschen Mitgefühl sein. Vielleicht haben sie das nicht, vielleicht war es ihnen nicht bewusst, dass Jesus diese Autorität hat. Aber das kann auch nicht sein, weil durch Markus Evangelium, Markus zeigt uns, dass die Pharisäer mindestens, aber auch die Schriftgelehrten mindestens, waren dabei, als Jesus gelehrt hat, als er einige geheilt hat. Und die haben auch gesehen, dass Jesus diese bestimmte Autorität hat. Ich gebe euch nur ein Beispiel von Markus Kapitel 2. Könnt ihr Markus 2 aufschlagen? Wir sind in Markus Evangelium sowieso. Markus 2, dann könnt ihr auch den Text anschauen. Und ihr wisst, dass diese Ideen von mir nicht kommen, sondern von Gott selbst. Markus 2, ab Vers 5. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, und hier sind Worte, die einfach erstaunlich sind, besonders für uns in Markus 2, ganz am Anfang des Evangeliums. Deine Sünden sind dir vergeben. Hier im Kontext haben wir einen Mann, der nicht gehen kann. Es ist nicht möglich. Und Jesus hat den Glauben gesehen und er hat diese Worte gesagt, nicht nur, dass du geheiligt bist, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Vers 6, es saßen aber dort etliche von den, wer war dabei? Einwohner, einfach Gemeindemitglieder. Nein, das lesen wir nicht hier an dieser Stelle. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten. Diese Gruppe, die wir in Markus 11 haben, die waren auch in Markus 2 dabei. Und die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannten Jesus in seinem Geist, dass sie so bei dich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit, und hier ist der Schlüssel für uns zu diesem Punkt, ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Ganz klar und deutlich, alle in dieser Geschichte, in Markus Kapitel 11, ab Vers 27, wissen, wir haben Markus gelesen, gepredigt, wir wissen, dass Jesus eine bestimmte Autorität hat, eine souveräne Autorität hat. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Ältesten, die wussten auch, dass Jesus eine souveräne Autorität hat. War keine Überraschung für sie. Die haben das gesehen, die haben das gehört, aber die wollten die Autorität Jesus nicht anerkennen. Das Problem ist nicht, dass es ihnen unbewusst war, dass Jesus diese Autorität hat. Das Problem ist, hier an dieser Stelle, die wollten sich nicht unterordnen. Die wollten Jesus nicht folgen. Sie möchten König sein und König bleiben selbst. Sie wollten sich nicht unterordnen. Und wir sind aber als Menschen auch so, nicht wahr, wenn es um Autorität geht. Auch wenn wir diesen besonderen Blickwinkel haben heute, wenn wir über die Autorität Jesus reden, wir müssen auch aufpassen mit uns selbst, nicht wahr? Weil genau die Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten hier in diesem Kontext ein Problem mit Autorität gehabt haben, wir wissen auch, wenn wir ehrlich sind, dass wir auch ein Problem mit Autorität haben. Wir möchten auch, dass wir König sind. Ich möchte, dass ich meine eigene Entscheidung treffen darf. Ich möchte einfach bestimmen, was ich tue. Das Problem habe ich, das Problem haben die gehabt. Und das bringt uns zu unserem ersten gefährlichen Dinge, auf die wir achten müssen im Leben hier anhand dieses Text. Achte du auf dein Verlangen, König zu sein. Achte du auf dein Verlangen, König zu sein. Ich verstehe, dass wir diesen Text anschauen könnten und uns ermutigen, Jesus ähnlich zu sein in dieser Geschichte von Markus 11, nicht wahr? Wir können die Worte Jesu anschauen und wir können uns denken, wir möchten Jesus ähnlich sein. Wir möchten auch so stand oder so fest im Glauben sein. Wir möchten auch so einen Mut haben. Aber ich würde auch sagen, wenn wir diese Geschichte von Markus 11 lesen, dass Markus uns helfen möchte, dieses gefährliche Ding anzuschauen und zu erkennen. Wir müssen gut aufpassen, nicht Pharisäer, Schriftgelehrter ähnlich zu sein, indem wir langsam sind, uns unter die Autorität oder unter der Autorität Jesu zu ordnen. Wir brauchen die Ermutigung und Erinnerung, uns unter der Autorität Jesus zu ordnen. Wir müssen uns der souveränen Autorität Jesus unterwerfen. Ihr wisst, dass wir als Nachfolger Jesu keine andere Option haben, um Gott zu gefallen. Wenn wir Gott gefallen möchten, dann müssen wir einfach erkennen, dass Jesus der wahre König ist. Und in jeder Entscheidung des Lebens versuchen wir, dem Jesus als König zu folgen. Wir kennen auch vielleicht von Philipper 2, Vers 10, aber ich lese 9 bis 11 vor, weil wir einen Satz hier haben. Paulus hat geschrieben für uns, Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, in ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jede Person, die gelebt hat, wird Jesus Christus als Herr erkennen. Alle werden das sagen. Er ist der wahre König. Ganz interessant hier, auch an dieser Stelle, Jesus Christus der Herr ist. Jesus Christus ist der Herr. Der Herr ist im griechischen Text Kyrios. Kennt ihr das Wort? Habt ihr schon das Wort gehört? Kyrios. Im griechischen Text, das heißt eigentlich Herr oder Meister, was sehr hilfreich ist. Wir haben nicht so viel Zeit heute, aber könntest du bitte bei deinen Notizen aufschreiben, Joel 3,5. Im Alten Testament, Joel 3,5. In Joel 3,5 sehen wir, dass alle, die an den Namen des Herrn rufen, werden errettet. Und dann sehen wir auch, könnt ihr aufschreiben, Apostelgeschichte 2, 21. Apostelgeschichte 2,21. Und du könntest später in deiner stille Zeit diese zwei Stellen anschauen, weil Petrus in Apostelgeschichte 2 hat Joel 3 zitiert. Und dann sehen wir ganz klar und deutlich durch diese zwei Stellen, dass wir an den Namen Jesus rufen, um errettet zu werden. Neuen Testament, Yahweh. Wir sollen an den Namen Yahweh, Gott, der Herr, rufen, dann werden wir diese, wir werden errettet. Im Neuen Testament, dann haben wir die gleiche Bibelstellen, wo das Wort, griechisches Wort Kyrios vorkommt. Und wir sehen ganz klar und deutlich im Neuen Testament, dass Jesus Gott ist, dass er König ist und dass Jesus einfach der wahre König ist durch diese zwei Stellen. Ist eine schöne Übung, die wir heute unbedingt nicht machen müssen. Aber das kennen wir schon hier in der Ersteingemeinde, dass Gott, dass Jesus der wahre König ist. Erinnert ihr euch Kolosser 1, 15? Die Stelle habe ich mal vorgelesen. Ist eine schöne Bibelstelle, wenn wir über Christus reden. Dieser, hat Paulus geschrieben, Kolosser 1, 15, dieser, das heißt Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Thronen oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das ist unser Herr, Jesus. Und wenn wir verstehen, dass Jesus der wahre König ist, dann werden wir daran streben im Leben, heute und morgen und durch die nächste Woche alle Entscheidungen auf der Grundlage dieser Rubrik zu testen. Wir werden versuchen, jede Entscheidung, die wir treffen, wir werden immer die Frage stellen, was möchte Jesus von mir in dieser Entscheidung? Wenn wir den Tag planen, wir werden immer diese Frage stellen, was möchte Jesus von mir heute? Er ist der König, er hat diese souveräne Autorität, das können wir gut erkennen vom Markus Evangelium. Die Hauptfrage in der Anwendung ist, sind wir auch bereit, diese Autorität zu erkennen? Sind wir auch bereit, uns unter der Autorität Jesu zu werfen oder ordnen? Tue ich jetzt Gottes Wille? Ist eine Frage, die wir ständig uns stellen möchten. Es gibt täglich zahlreiche Gelegenheiten, uns diese Fragen zu stellen. Es gibt so viele Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, die sehr hilfreich sind. Zum Beispiel Nächstenliebe, laut Matthäus 22, Verse 34 bis 40. Gott möchte, dass wir ihn lieben, natürlich. Die Stelle kennen wir auch gut hier in der Ersteingemeinde. Wir müssen Gott zuerst lieben. Und wenn wir Gott zuerst lieben, dann werden wir den Nächsten lieben auch. Dann stellen wir oft die Frage, liebe ich den Nächsten in dieser Entscheidung, die ich treffe? Auch hier in der Gemeinde, als wir versuchen, mit den Regeln umzugehen und um zu verstehen, wie wir einander begrüßen sollten oder ob wir das oder tun oder das nicht tun. Wir denken immer an Nächstenliebe. Oder auch Philipper 2, 3 bis 4. Ihr müsst nicht alles aufschreiben, ihr kennt diese Stelle. Aber Paulus hat einfach gesagt, nichts als Selbstsucht. Und wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir etwas tun, wenn wir den Mund aufmachen, dann sollen wir immer diese Fragen in unseren Gedanken haben. Was erwartet Gott von mir in diesem Moment? Tue ich etwas aus Selbstsucht momentan? Oder sage ich etwas aus Selbstsucht? Gott möchte, dass wir alles im Glauben tun. Laut Römerbrief 14, Vers 23. Und wenn wir zweifeln und etwas nicht im Glauben tun, dann sollen wir das nicht tun. Die sind die Ideen, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir etwas nicht im Glauben tun können, dann sollen wir das nicht tun. Wir müssen besonnen sein. Ihr habt das Wort kennengelernt hier in der Eckstein-Gemeinde. Für die, die bei uns waren, als wir durch Titus gepredigt haben. Besonnen. Sind wir besonnen? Haben wir diese Selbstbeherrschung in den Gedanken, laut Titus 1,8? Oder auch, ich habe gerade eben Titus genannt. Gott möchte, dass wir keusch sind, besonders im Kontext von jungen Frauen. Titus 2, Vers 5. Gott möchte, dass wir demütigt sind. Jakobus 4, 10. Gott hat ganz klar und deutlich gesagt, demütigt euch. Auch laut Jakobus 4, 8. Wir müssen ein reines Herz in uns haben. Ich verstehe auch. Man könnte die nächsten 4 Stunden nehmen, um biblische Prinzipien zu nennen. Die sind nur ein paar Beispiele, uns zu helfen, zu verstehen, wenn wir die Autorität, diese souveräne Autorität Jesu erkennen, das heißt, etwas Praktisches zu tun im Leben, nicht wahr? Dass wir in unseren Gedanken biblische Prinzipien immer haben, damit wir uns diese Frage stellen, ehre ich Jesus in diesem Moment? Folge ich Gott in diesem Moment? Das heißt, dass wir die Bibel gut kennenlernen müssen, nicht wahr? Wir sagen oft von vorne, ja, Bibel lesen, Gebet, die sind wichtig. Die sind sehr wichtig. Gebet, was wir auch letztes Mal gesehen haben, zeigt, dass wir eine wahre Anbetung haben. Und das Bibellesen, wenn wir die Bibel lesen und studieren, dann bekommen wir von Gott die Infos, die wir brauchen, um diese Frage zu antworten, was möchte Gott von mir? Hier ist eine Frage an euch. Seid ihr noch wach? Ja, yeah, super, gut. Hier ist eine Frage an euch. Wie viele Verse haben wir im Buch Sprüche? Hat jemand hier in der Eckstein-Gemeinde eine Antwort zu dieser Frage? Wie viele Verse haben wir im Buch Sprüche? Oh, ich habe gerade eben gehört, etwa 1000. Das ist nicht schlimm. Wir haben im Buch Sprüche 915 Verse. 915 Verse. Und was ist das Ziel des Buches? Wenn wir Sprüche anschauen, besonders in Bibelkunde, für alle die, die Bibelkunde absolviert haben vom EBTC, ich erwarte eine gute Antwort hier. Was sehen wir in Sprüche? Was ist das Ziel des Buches? Wir sollen Weisheit kriegen von diesem Buch. Wenn wir diese Frage stellen, jeden Tag, tue ich, was heute dem Herrn gefällt? Bin ich bereit, heute zu tun, was Gott von mir erwartet? Dann müssen wir auch etwas haben, um zu wissen, ob wir tatsächlich verstehen, was Gott von uns erwartet oder nicht. Und wenn wir ein bisschen Weisheit brauchen in diesem Bereich, dann haben wir vor uns 915 Verse im Buch Sprüche, die uns Weisheit geben möchten, damit wir diese Frage gut antworten können. Bin ich bereit, heute Gott zu folgen, ihm zu ehren in allem, was ich tue? Bin ich bereit, mich unter seiner Autorität zu ordnen? Und wenn ich Ja sage, dann soll ich auch, und ich möchte auch aufpassen, ich möchte nicht, dass wir eine große Last hier in der Gemeinde haben, die wir nicht tragen können. Aber wenn wir merken, dass wir diese Neigung haben, immer selbst König zu sein oder Entscheidungen selbst auszutreffen, wenn ich diese Neigung habe, dann soll ich einfach aufpassen, dass Gottes Wort vor mir ist. Dass ich ständig sein Wort höre und bereit bin, dem Wort zu folgen. Wir lesen auch in Sprüche 4,7 ganz einfach, der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand. Gott möchte uns Weisheit geben, damit wir wissen, was er von uns möchte. Wir müssen einfach sein Wort anschauen. Erinnert ihr euch auch, was Jesus gesagt hat in Matthäus 11,29? Wenn ich das sage, 915 Verse nur im Buch Sprüche, wenn ich sage, dass wir die Bibel studieren müssen, dass wir ständig jeden Tag biblische Prinzipien in unseren Ideen haben müssen, wenn wir denken, oh, diese Last ist einfach zu viel. Wie kann ich diese 1322 Seiten in meiner Bibel beherrschen? Wie werde ich einfach zu dem? Ich bin nicht begabt, vielleicht auch zu lesen. Ich bin nicht begabt, etwas auswendig zu lernen. Wie kann ich es schaffen? Erinnert ihr euch, dass Jesus in Matthäus 11,29 gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Natürlich habe ich gerade eben gesagt, wenn wir erkennen, dass wir neigen, selbst König zu sein, aber wir sagen, oh, warte mal, Jesus ist König, er hat eine souveräne Autorität, wir müssen ihm folgen, lasst uns sein Wort anschauen, dann müssen wir auch uns daran erinnern, dass es lohnt sich. Es ist eine Last, die eigentlich leicht ist und nicht zu schwer. Leider können wir das nicht sagen, wir können nicht sagen, dass die Götzen, diese falschen Könige, denen wir oft folgen, eine leichte Last haben. Wenn wir Gott nicht in ersten Stellen haben, wenn wir Gott nicht zuerst folgen, dann haben wir oft viele Probleme, die für uns eine große Last bereiten. Wenn wir anderen Königen folgen, das führt uns zu vielen Problemen. Und das sehen wir auch in unserem Text in Markus 11. Können wir zurück zu Markus 11 schlagen oder auf Markus 11 wieder aufschlagen? Markus 11, Vers 29. Das sehen wir genau hier in unserem Text. Es tut uns weh, wenn wir Jesus, der eine souveräne Autorität hat, nicht folgen. Wenn wir dem Jesus nicht folgen, führt zum Probleme. Markus 11, Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nachdem die Schriftgelehrten, Pharisäer und Ältesten diese Frage gestellt haben, wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus sprach zu ihnen und sagt auch, ich will euch ein Wort fragen, wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen, antwortet mir. Er hat diese Frage gestellt. Jesus hat diese Frage gestellt. Die Taufe des Johannes, war die vom Himmel oder von Menschen, antwortete mir. Und es ist nicht der Fall hier mit dieser Frage, dass Jesus spielt oder etwas Gemeines getan hat. Es ist nicht, dass Jesus einfach wie vielleicht ein Teenager antwortet. Er hat nicht versucht, hier noch ein Problem zu bereiten, der Herr Jesus hier. Diese Frage führt sie, die religiösen Leiter, zu überlegen, wer oder was die wahre Autorität für sie ist. Es war sehr klug, was Jesus hier getan hat. Er hat diese Frage gestellt und er hat dadurch offenbart, wer oder was die erste Autorität für diese Männer ist. Das sehen wir hier auch in Vers 31 von Kapitel 11, Markus 7 gegeben. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen, von Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Die haben diesen Moment durch diese Frage erkannt, dass Gott nicht in der ersten Stelle ist, dass Gott nicht die höchste Autorität für sie ist. Die haben gedacht, wenn wir einfach das sagen, dann haben wir Probleme. Wenn wir das sagen, haben wir Probleme. Diese falsche Güter oder Götzen, die die erste Stelle genommen haben, haben einfach viele Probleme bereitet. Die haben zwei potenzielle Antworten gegeben hier, die zeigen, dass sie andere Interesse hatten, andere Loyalitäten hatten, andere Autoritäten hatten. Hier ist die erste Option. Wenn wir sagen, von Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Das ist eine gute Frage. Wenn wir sagen, dass die Taufe von Johannes, das wir in Markus 1 gesehen haben, wenn sie sagen, dass diese Taufe tatsächlich von Gott kam und von Gott gekommen ist, dann wird Jesus fragen, er wird dann diese Frage stellen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Warum habt ihr Johannes nicht gefolgt? Warum habt ihr auch mir nicht gefolgt? Die sind gute Fragen. Die Pharisäer aber haben nicht geglaubt. Wir haben schon gesehen heute Morgen, Markus 7, Kenien, die Lehre Jesu, die Werke Jesu, die Autorität Jesu, die haben alles gesehen. Es ist nicht, dass sie mehr Infos brauchen. Die waren einfach nicht bereit, Jesus zu folgen. Die wollten Jesus nicht folgen. Wir lesen später in Markus Evangelium, Kapitel 12, Vers 38, eine Stelle, die wir noch nicht gepredigt haben in der Steingemeinde. Markus 12, 38. Und er sagte, das ist Jesus, Jesus sagte ihnen in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die Männer, die wir hier in unserer Stelle in Markus 11 haben, hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Taler einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen, welche die Häuser der Witwe fressen und zum Schein lange Gebet sprechen, diese werden ein umso schweres Gericht empfangen. Jesus hat gesagt später in Markus Evangelium, dass wir eine Gruppe von Männern hier haben, die so begeistert sind von ihrem Leben. Die denken, oh, was ich genießen darf in diesem Leben. Menschen denken, dass ich etwas Großes bin. Ich kann auch vor dem Publikum ganz lang beten. Und ich genieße einfach das Leben, das ich habe. Die waren so begeistert von diesem Leben. Die haben so viel Liebe für das Leben, dass sie nicht bereit waren, das abzulegen, um Jesus zu folgen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihre Vergnügungen in der ersten Stelle gestellt. Die sind aber nicht der König. Was wir genießen im Leben, ist nicht der König. Die sind ein falscher König. Nicht richtig. Götzen einfach. Option 2, die wir hier in unserem Text haben, wenn wir sagen, wann Menschen, wenn die Pharisäer, Schriftgelehrten, Ältesten, wenn sie sagen, die Taufe Johannes ist von Menschen gekommen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Obwohl als Leiter, und hier ist, ich verstehe viele Infos in dieser Predigt, obwohl als Leiter, religiöse Leiter unter den Juden, die haben sogar eine Verantwortung gehabt, die Leute von ihrer Lehre zu behüten. Sie sind diese Verantwortung nicht nachgegangen, weil ihre Sicherheit wichtiger war. Versteht ihr? Seht ihr, was in dieser Passage passiert ist? Wenn sie tatsächlich denken, dass die Taufe Johannes nicht vom Himmel war, wenn sie wirklich denken, dass Jesus so ein Falscher ist, ist eigentlich nicht, was er sagt. Wenn sie denken, dass Jesus irrt und Menschen einfach in die Irre führt, dann haben sie als religiöse Leiter eine Verantwortung, dem Volk zu helfen, das Volk zu behüten von einem Irrlehrer. Aber die waren auch nicht bereit, diese Verantwortung nachzugehen. Die waren nicht bereit, das zu tun. Warum? Weil die haben Furcht gehabt, Menschenfurcht. Die haben gedacht, Mensch, wenn wir das sagen, dann alle diese Leute, die von Jesus begeistert sind, die werden gegen uns sein und das möchten wir auch nicht. Wir möchten nicht, dass wir im schlechten Licht stellen. Wir möchten nicht, dass Menschen mit uns genervt sind. Und wir möchten nicht, dass sie uns umbringen. Aber die haben einfach gezeigt durch diese Aktion, dass ihre Sicherheit auch ihnen viel wichtiger war als Gott selbst. Und das bringt uns zu unserem zweiten gefährlichen Ding, auf die wir achten müssen. Achte du auf deine Neigung, falschen Königen zu folgen. Achte du auf deine Neigung auch, genau wie diese anderen Männer diese Neigung gehabt haben, falschen Königen zu folgen und nicht dem Herrn Jesus zu folgen. Wir müssen auch aufpassen. Wir haben alle diese Tendenz, etwas anderes zu folgen anstatt Jesus. Es passiert einfach oft im Leben. Hier sind ein paar Fragen, die wir uns stellen können, wenn wir diesen Punkt anwenden möchten. Nimmst du Zeit, dir selbst die Frage zu stellen, wer oder was lenkt mich von einem ungeteilten Herzen ab? Wenn wir verstehen, dass Gott von uns ein Herz möchte, das ungeteilt ist, dass wir einfach 100% mit Gott mit dem ganzen Herzen lieben, stellt ihr auch die Frage manchmal ab und zu in der stillen Zeit, wer oder was lenkt mich von einem ungeteilten Herzen ab? Wie bin ich einfach weg von Gott geführt oder was führt mich weg von Gott? Ist es dir schwer, Gott zu vertrauen zum Beispiel? Denkst du, dass wenn du etwas in deiner Kraft nicht zwingst, dann wird es einfach nicht erledigt sein? Denkst du, dass du in deinem Leben Ergebnisse zwingen musst? Sonst, wenn du einfach Gott vertraust, dann werden verschiedene und viele Aufgaben nicht erledigt sein. Es ist dir schwer, Gott zu vertrauen. Wenn die Frage ja ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch schwer ist, die oder der souveränen Autorität Jesus zu folgen? Auch eine andere Frage. Hast du eine große Liebe in deinem Herzen für etwas als für Gott? Wenn du aufstehst, wenn du durch deinen Tag einfach arbeitest und viel tust, hast du eine große Liebe für etwas anderes als für Gott? Viele Sachen können auch einfach diese erste Stelle nehmen. Frieden zu jedem Preis. Ich verstehe auch, Gott möchte, dass wir Frieden stiften. Kommt häufig vor, Markus 5, Römerbrief 12. Gott möchte, dass wir Frieden stiften, aber Frieden zu jedem Preis? Sind wir bereit, einfach Frieden so hoch zu achten, dass wir vergessen, dass Gott tatsächlich die Autorität über uns hat? Oder Erfüllung im Leben? Oder vielleicht Belohnung durch die Arbeit? Oder vielleicht die Anerkennung, die wir durch unsere Werke oder vielleicht auch durch die Religiosität kriegen möchten. Manchmal ist es auch Geld. Natürlich haben wir über Geld gesprochen. Das ist ein Thema, das häufig vorkommt. Wenn Geld in der ersten Stelle ist, dann werden wir Gott vielleicht nicht zuerst folgen. Für einige, es ist Ruhe im Herzen. Wir lieben Ruhe mehr als alles andere. Alles anderes. Und wir möchten einfach Ruhe bewahren zu jedem Preis. Einige sind sogar bereit zu sündigen, um Ruhe zu kriegen. Das zeigt einfach, dass Ruhe ein falscher König in deinem Leben ist. Wie ich auch genannt habe, Vergnügungen, vielleicht was wir in diesem Leben genießen können, Urlaub oder vielleicht etwas Schönes zu Hause oder was wir essen, was wir trinken, was wir mit welchem Auto wir fahren. Oder manchmal ist es die Freiheit, für dich selbst Entscheidungen zu treffen. Dass wir unabhängig sind von anderen. Dass wir denken, ich bin einfach die Autorität für mich selbst. Und diese Sachen, wenn die die erste Stelle im Herzen haben, wenn wir eine große Liebe für die haben anstatt für Gott, dann haben wir bestimmt ein Problem. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten haben es schwer gehabt, die Frage Jesus zu antworten. Es war einfach schwer. Gott war nicht in der ersten Stelle. Schaut mal den letzten Vers in unserer Stelle an, Vers 33 von Markus 11. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Die sind einfach zu dem Punkt gekommen, wir können entweder Option 1 nennen, Option 2 nennen, ach, aber hier, Option 3. Wir werden Jesus einfach sagen, hey, wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Es ist nicht der Fall, dass Jesus hier gemein war, als ob er ihnen nicht helfen würde. Wir haben schon in Markus gesehen, dass sie wissen, was die Antwort zu dieser Frage ist. Ganz klar und deutlich. Die wissen, wie sie antworten sollen. Die sollen sagen, woher kommt die Taufe von Johannes? Von Himmel, von Gott. Woher kommt die Vollmacht, mit der Jesus gesprochen hat. Von Himmel, von Gott, von unserem Vater. Das Problem ist für die Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten, sie haben es nicht angewendet. Die haben nicht angewendet, was sie schon wussten. Ergibt das Sinn? Die haben Infos bekommen, die waren einfach nicht bereit, die anzuwenden. Und das bringt uns zu unserem dritten und letzten gefährlichen Ding, auf die wir achten müssen anhand diesem Text. Punkt 3, achte du auf den Unterschied zwischen Wissen und Tun. Achte du auf den Unterschied zwischen Wissen und Tun. Die haben genug gesehen, die haben genug gehört, die haben genug verstanden. Die haben es einfach nicht umgesetzt. Das war das Problem hier. Die haben einfach genug Infos gekriegt. Es ist nicht der Fall, dass sie nicht gewusst haben. Es ist nicht der Fall, dass sie sagen können, ehrlich sagen können, wir wissen nicht. Nein, das stimmt nicht. Die wissen, die möchten einfach, was sie wissen, nicht anwenden. Hier ist auch etwas Praktisches für uns als Eckstein-Gemeinde, als wir versuchen, den Punkt über den Punkt zu denken oder an diesen Punkt zu denken und den Punkt anzuwenden. Wisst ihr hier in der Eckstein-Gemeinde, am 3. September 2017, erinnert ihr euch den 3. September 2017? Ich auch nicht. Ich müsste auch online schauen. Am 3. September 2017 hat Marco die erste Markus-Predigt gepredigt hier in der Eckstein-Gemeinde. Und der Titel von dieser Predigt ist, was wird das Markus-Evangelium aus der machen. Am 3. September 2017. Und hier sind wir in Oktober 2020, 3 Jahre später. Wir sind fast fertig mit Markus Evangelium. Eines Tages. Wir haben viel gelernt hier in der Eckstein-Gemeinde, nicht wahr? Wir haben mindestens 54 Predigten pro Jahr. Ihr stellt die Frage, 54 hat Nick ein anderes Jahr als wir, 52 Wochen im Jahr? Ja, natürlich, plus Karfreitag, plus Heiligen Abend, 54, plus Gemeindefreizeit, plus. Wir haben viel gelernt. Wir wissen viel als eine Gemeinde. So viel Infos, so viel Input. Wir haben von Gott gehört. Die Frage ist, tust du es? Merkst du den Unterschied zwischen Wissen und tatsächlich etwas anzuwenden? Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten haben das nicht getan. Und Jesus hat gesagt, ich habe in euch genug investiert. Ihr habt gesehen, ihr habt von mir gehört und jetzt kann ich keine Antwort weitergeben. Es gibt keine anderen Infos für euch. Ihr müsst einfach anwenden, was ihr gehört habt. Und ihr kennt gut Jakobus 1, 22, ein klares Prinzip von der Bibel. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Es ist gefährlich, wenn wir die Wahrheit, die wir bekommen und empfangen, nicht anwenden. Es gefällt Gott einfach nicht. Ein Teil der Heiligung ist, dass wir uns Mühe geben, im Glauben zu wachsen. Natürlich, das kennen wir hier in der Eckstein-Gemeinde. Was ich nicht möchte aber, ist, dass wir nach dieser Predigt nur an uns selbst denken und dass wir diese Einstellung haben, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich mir Mühe geben, alles ist von mir abhängig. Das, oder der ganze Punkt ist eigentlich in dieser Predigt die Autorität Jesus. Wir möchten ihn anschauen. Wir möchten Jesus von Jesus hören. Wir möchten mit Jesus wandeln. Und dann werden wir uns unter seiner Autorität ordnen. Aber ohne Zeit mit Jesus zu verbringen, dann werden wir seine Autorität nicht sehen. Wir werden nicht wissen, was er von uns erwartet. Und wir haben zwei große Ermutigungen von Philipper 1 und 2 am Ende dieser Predigt. Paulus hat geschrieben, ihr kennt diese Bibelstelle sehr gut, Philipper 1, 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, was wird er tun? Es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und dann auch Kapitel 2 von Philipperbrief, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Natürlich müssen wir uns Mühe geben, im Glauben zu wachsen, aber vergiss nicht, was Paulus auch geschrieben hat, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. In diesem Text haben wir 3 gefährliche Dinge angeschaut, die wir in unserer Antwort auf die Autorität Christi achten müssen. Lasst uns daran streben, diese Woche Jesus zu folgen. Himmlischer Vater, du bist so groß und so gnädig, dass auch wenn wir langsam sind, dein Wort zu hören, wenn wir langsam sind, dein Wort anzuwenden, du gibst uns Zeit, du gibst uns Gnade, damit wir Tag für Tag wieder zu dir kommen können, dass wir das Wort aufschlagen können, dass wir von dir hören können und dass wir versuchen können, dass wir daran streben können, dir zu folgen. Und Herr, wir möchten hier in dieser Gemeinde, dass wir alle Einsicht in dieser Wahrheit haben, dass wir alle verstehen, dass du die Autorität bist. Und Herr Jesus, wir möchten auf dich hören. Herr, wir möchten deine Worte sehen. Wir möchten deine Worte studieren und so gut verstehen und an diese Worte glauben, dass wir die anwenden. Herr Jesus, du hast gesagt, dass du alle Autorität hast in Matthäus 28. Du hast auch gesagt, dass wir alle zu Jüngern machen, indem wir sie taufen und indem wir auch sie lehren, alles zu halten, was du geboten hast. Und Herr, das möchten wir tun. Nicht mit Heuchelei, nicht um etwas von dir zu verdienen, nur weil wir einfach sehen, dass du herrlich bist, dass du souverän bist. Und wir möchten einfach erkennen, wer du bist und anerkennen, wer du bist, Herr, und einfach dir folgen. Amen.